Ich würde vorschlagen, in Anbetracht dessen, dass wir sehr lange geredet haben schon und es schon sehr spät ist. Also wie gesagt, wir würden gerne damit abschließen, darüber zu reden, inwiefern das eine aktuelle Frage ist oder was sozusagen der heutige politische Stellenwert der Frage nach dem Realismus ist. Aber vielleicht kann man erstmal gucken, ob es irgendwelche Fragen außer Erschöpfungszuständen gibt und dann können wir daraufhin unsere Antworten bieten oder so?
These zur Debatte? Also so, nachdem das irgendwie jetzt von 36 oder wie wann war die Debatte? 36 bis 38? 37 bis 38? Bis heute wahrscheinlich analysiert worden ist, immer wieder.
Man muss erstmal sagen, das ist sehr spät analysiert worden, also weil durch den Kalten Krieg die Blockkonfrontation so, das natürlich so um einiges an Jahrzehnten verschoben hat. Dann wurde sich in den 70ern, ein Jahrzehnt, aus dem auch dieses Buch stammt, wieder damit auseinandergesetzt, einfach weil sich zu dem Zeitpunkt auch wieder mit einem orthodoxen Marxismus beschäftigt wurde. Also so von meiner Seite aus wäre die abschließende These die, dass der Realismus, also ich würde argumentieren, dass der Realismus für eine gegenwärtige Debatte um Politizität von Kunst oder um die Möglichkeit, Kunst selbst als Politik verstehen zu können, einen ganz zentralen Stellenwert hat. Und zwar genau deswegen, weil der Realismus nicht notwendig in seiner Lukács'schen Form, sondern eher dann in seiner Brecht'schen oder auch schon in der Malerei, in Courbets Form, immer eine künstlerische Bewegung war, die keine Stilbewegung war. Also da geht es nicht so. Es ist so, dass die bürgerliche Kunstgeschichte in der bürgerlichen Kunstgeschichte wird ja jegliche Form von künstlerischer Produktion zu einem Stil. Damit hat man es in der Epoche gepackt, hat es kanonisiert, kann es im Museum tun und sagen, das haben die damals gemacht. Schön. Das passiert ja selbst mit sowas wie dem Konstruktivismus, der irgendwie ganz offensiv dagegen geredet hat, ein Stil zu sein, wo es eben nicht um Stil ging, sondern um eine bestimmte Art der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Und das ist das, was sozusagen alle Künstlerinnen und Künstler, die sich selber als Realisten bezeichnet haben, über unterschiedliche Jahrhunderte hinweg miteinander verbindet. Sei das Bloch, sei das Courbet, sei das bestimmte Teile britischer Pop-Art, wie so jemand wie Richard Hamilton. Worum es denen jeweils ging, ist die Frage danach, was real ist. Also die Frage danach zu sagen, es geht uns in der Kunst eben nicht um repräsentatives Verhältnis, es geht uns nicht darum zu repräsentieren, was die Faktizität ist, also was die Wirklichkeit als unmittelbare Wahrnehmung ist, sondern Realismus handelt nach der Frage, was ist die Realität? Also die Frage danach, was ist die Struktur, die das bestimmt, was wir sehen? Wie kann man mit künstlerischen Mitteln das fassen, was das Reale selbst ist? Und das würde ich nach wie vor sagen, ist eine ganz entscheidende politische Frage, und zwar sowohl in der Frage von künstlerischer Selbstorganisierung, nämlich auch da zur Frage, wie stellt man sich zu seiner eigenen Rolle im Produktionsprozess, zu Entwicklungen innerhalb der Kunstwelt, sei das der Kunstmarkt, sei das irgendwie das Explodieren von sowas wie unbezahlten Praktika oder davon, dass man als Künstlerassistent so gut wie nichts verdient. Also so die Frage des Realismus ist eben die von der Organisierung künstlerischer Arbeit. Und das ist eine Frage, die sich genauso bei Courbet stellt, wie sie sich heute stellt. Und das ist eben keine Frage von Stilen. Und ich würde sagen, das ist halt das, was sozusagen in dieser Expressionismusdebatte auch schon ganz stark mitschwingt, eben mit der Frage von, was ist das Reale in der Gegenwart? Und das ist das, was auch in der Gegenwart als Frage bleibt.
Aber das ist problematisch, finde ich. Ich steuere jetzt
Ja, mach mal, lass mal streiten.
Öl in die Feuer, ne? Und zwar nochmal zu diesem Punkt zurück, dass eben gar nicht klar ist, was die Wirklichkeit ausmacht, beziehungsweise an welcher Stelle es eine Gewissheit gibt, dass das, womit man sich jetzt im Medium der Kunst auseinandersetzt, den Status von Wirklichkeit hat. Also den Status hat, bei dem man sagen kann, das ist von Relevanz, von politischer Relevanz, das sollte die Menschen beschäftigen, das beschäftigt die Menschen und nicht nur den Künstler als, wie war die Kritik ganz am Anfang, am Expressionismus als eskapistisches Bürgertum. Was im Übrigen ja schon ein wichtiger Punkt ist, auch gerade für den Kunstbetrieb heute. Also du hast auf der Bahnfahrt hier nochmal hingewiesen auf diesen schönen Text
von Herbert Walden.
Von Herbert Walden im Rahmen dieser Expressionismus-Debatte, wo das eben um diesen Gottfried Benn geht. Ja? Und ich will es nur mal kurz lesen, weil das hat tatsächlich, glaube ich, viel mit dem zu tun, was wir eventuell heute auch diskutieren. Der Kasernenarzt für Geschlechtskrankheiten, Herr Dr. Gottfried Benn, hat 1910 den kollegialen medizinischen Jargon in Verse gebracht. Das interessiert die, die so etwas nicht kennen. Ja? Also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass diese ganze Frage von sozusagen den Möglichkeiten der Kunst, Wirklichkeit darzustellen, immer ja auch was zu tun hat mit der Frage, wie weit Kunst vorherrschende Vorstellung der Wirklichkeit provoziert oder irritiert. Also an welcher Stelle brauche ich die Kunst für eine Analyse von Wirklichkeit und warum brauche ich denn dafür die Kunst? Also warum beschäftige ich mich nicht als, was weiß ich, Physiker damit oder eben als Ökonom oder was auch immer, Familiensoziologe oder so. Also an welcher Stelle bringt die Kunst mir einen anderen Blick auf Wirklichkeit, auch insofern, dass ich sagen kann, da stellt sich das Bild von Wirklichkeit anders dar. Und da kann man ja schon sagen, dass der Kunstbetrieb natürlich heute so funktioniert, dass ganz viel von dem, was gerade unter dem Vorzeichen von politischer Kunst deklariert wird als eine Form von Realismus, einfach so Effektheischerei ist. Also man,
ja, aber das wäre ja auch genau das Gegenteil von Realismus in dem Sinne, wie sozusagen das in der Expressionismusdebatte skizziert ist oder wie es auch von Courbet skizziert wurde. Also politische Kunst, also das, was heute so hip ist als politische Kunst, bedeutet, man hat eine konservative künstlerische Form, also man hat klassische Medien oder immer auch gerne Video oder Dokumentarismen so als Mittel, und das, was politisch daran ist, ist nur Füllung. Also man hat einen klassischen Kunstbetrieb, eine klassische Gruppenausstellung, man hat eine Biennale, am liebsten eigentlich Dokumenten für sowas. Und da hat man eine reaktionäre Form, in der die arbeitsrechtliche Situation der Leute, die daran beteiligt sind, grauenhaft ist. Künstler bekommen kein Honorar gezahlt dafür, dass sie daran teilnehmen, sondern nur die Ehre, daran teilzunehmen. Also es gibt eine politisch an und für sich reaktionäre Situation, und die füllt man an mit Bildern von Politik. Also mit bloßen Repräsentationen politischer Handlungen. Und da wäre eben sozusagen die Diskussion mit dem Realismus die, dass der Realismus in der Kunst keine Frage der Darstellung ist. Also es geht nicht um eine Darstellung von Realität, sondern um eine Herstellung von Realität. Also darum, selber mit der Kunst eine Aktion zu, also Kunst als Praxis zu sehen, Kunst als Produktionspraxis zu sehen, oder aber eben nicht als Darstellungsproblem. Also eben keine adornische Position zu haben, die Kunst einfach als Hilfsmittel der Philosophie, also als anderen Erkenntnisschritt ansieht, sondern dagegen eine Position zu haben, die eher wie so jemand wie Benjamin das als selbstpraktisches Vorgehen, als politischen Akt begreift.
Um des Streites willen. Jo. Und um auf die Frage zu antworten, was das jetzt für Folgen hat mit der Realismus-Expressionismus-Debatte. Also die historischen Daten sind klar. Die heißen für den Marxismus und auch für die Kunst heißen die Stalinismus. Dazu gehört ja im Übrigen auch eine bis heute nicht wirklich getane Aufarbeitung mit dem, was das bedeutet. Im Übrigen auch im Hinblick auf genau solche Debatten, ja, also von Kunsttheorie. Was man ja dann auch daran sieht, dass genau sowas, also in so völlig verdrehter Surrogatform seine Wiedergänger hat. Ja? Also, über Schizek haben wir auf dem Hinweg gesprochen. Also, das auch Bestandteil eines Schicks wäre, sich da irgendwie Stanow und Stalin reinzuziehen. aber das nur am Rande. Also, die historischen Eckdaten sind klar: Stalinismus, Nationalsozialismus, Massenvernichtung, systematische Weltkrieg und so weiter und so fort. Und du hast das Stichwort Pop Art genannt, die ja insofern und im Übrigen auch rangieren sollten, oder ein Vorschlag war, sie rangieren zu lassen unter dem Begriff neuer Realismus. Ein affirmativer, kann man sagen, Zugriff auf die Situation amerikanischer Lebensweise, Massenkultur, die tatsächlich jetzt nach 45 sowas bringt wie ein Fortschritt im Sinne der freien demokratischen Gestaltung des Alltagslebens vermittelt über Konsum.
Du wolltest streiten.
Der Schrei kommt jetzt, nämlich, also A kann man da sagen, schon mal, also wenn man, nee, so rum, das Problem ist ja, dass du weiterhin festhältst an der Kunst.
Nee.
Und der nächste Schritt wären ja die Situationisten, die sich von der Kunst verabschieden, zumindest nominell. Also was sie ja nicht tun, aber zumindest nominell ist das deklariertes Ziel. Und die Beispiele, die du nennst, also was weiß ich, die Art und Weise, wie sozusagen als prekäres Anstellungsverhältnis Messen organisiert sind und Künstler bezahlt werden und Arbeitssituationen sind, sind ja Beispiele, für die tatsächlich die Kunst als Kunst zunehmend gleichgültig wird, sondern es nur zählt, wie eben da der ökonomische Betrieb funktioniert.
Ja, wo die Kunst halt selber Teil des Betriebes ist. Also, wo... Ich meine, es macht einfach einen Unterschied. Ob man, also bei Courbet, es macht Sinn, über genau dieses Bild, was irgendwie ja so eine totale Epigone des Realismus in der Malerei ist, als Bild zu sprechen. Also zu sagen, über dieses Bild als Malerei zu sprechen und das wirklich als Werk zu betrachten, genauso wie zum Beispiel Adorno das vorschlagen würde. Wenn man sich anguckt, wie heute Kunst produziert wird und was heute die Stellung von Künstlerinnen und Künstlern im Produktionsprozess ist, dann macht es keinen Sinn, sich vor eine Fotografie von Wolfgang Tillmanns zu stellen und erstmal über die Randbezüge und die Farben anzufangen zu reden. Also das kann man machen, aber das ist eine sehr immanente kunsthistorische Veranstaltung, die nur sehr bedingt interessant ist. Was sich ja verändert hat in der Frage nach dem Realismus, und das ist ja schon in der Expressionismusdebatte der Fall, ist, dass sich die Frage danach, ob etwas Realismus ist oder ob sich etwas als Realismus diskutieren lässt, sich nicht mehr festmacht an der Werkkategorie, sondern an einem Verhältnis. Also schon in sowas wie der Independent Group, also dem britischen Vorläufer der Pop Art, geht es ja eben nicht mehr bei solchen Leuten wie Hamilton oder bei Eduardo Paolozzi um Einzelwerke, von denen gesagt wird, das ist ein realistisches Werk und das ist kein realistisches Werk, sondern darum, dass gesagt wird, es gibt ein bestimmtes Verhältnis von Hochkultur und Massenkultur, was sich verändert hat durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Kriegsmaschinerie, durch die Ökonomisierung des Kulturellen im Allgemeinen. Und dadurch muss man als Realismus das Verhältnis diskutieren, in das sich Kunst setzt. Daran hat die Arbeit selbst einen Anteil, also dafür ist es nicht unwichtig, wie die Kunst aussieht, aber die hat ebenso einen Anteil darin, wie es einen Anteil hat, wo sie in der Institution auftaucht, ob sie in der Institution auftaucht, in welcher Institution sie auftaucht, was die künstlerischen Produktionsbedingungen sind, inwiefern sich das im Verhältnis zu einer Bildpolitik von Massenkultur begibt. Also es geht nicht mehr um das getrennte Werk. Deswegen hatte ich auch gerade den Kopf geschüttelt bei den Situationisten, weil die haben in Bezug auf Kunst, würde ich behaupten, eine vollständig reaktionäre Politik, weil sie Kunst als sehr epigones Verhältnis entweder weiterhin betrieben haben oder Guy Debord sie genau deswegen rausgeschmissen hat. Und die einzige Ausnahme ist da irgendwie sowas wie die Gruppe Spur, die versucht hatten, das ein bisschen aufzubrechen. Aber im Prinzip ist da Kunst Kunst und Massenkultur Massenkultur und da gibt es kaum einen Weg zwischen.
Aber es bleibt ja bei der Kunst. Also, naja, also sozusagen, ich meine... Wolfgang Tillmanns ist jetzt ja nicht jemand, dem es schlecht geht. Ja?
Nee, nicht wirklich.
So, und natürlich kann man jetzt über die Leute reden, die da in irgendeiner Weise, an irgendeiner Stelle im Produktionsvorgang auftauchen und gleichzeitig die Entscheidung, dass Tillmanns Fotograf werden wollte, ist ja seine Entscheidung. Also nur weil der entschieden hat, Künstler zu sein und damit ein Rattenschwanz von ökonomisch prekären Verhältnissen zustande kommt. Also ich polemisiere das jetzt oder ist gar nicht klar, was ich meine. Nicht, nee. Ja, was ich meine ist, wenn Polizisten Gehaltserhöhungsforderungen haben, dann macht man ja auch einen Unterschied zwischen Polizisten und, was weiß ich, Bäckereifachverkäuferin und sagt, es ist erstmal deren Schuld, dass sie überhaupt Polizisten werden wollten, weil sie damit automatisch in ein bestimmtes Verhältnis zur offiziellen gesellschaftlichen Struktur treten. Und das bleibt ja auch an der Kunst haften.
Also ja, aber als Polizist kann ich kein produktiv politisches Verhältnis, also gegen die Gesellschaft entwickeln, außer ich gebe meinen Job auf, gute Idee. Als Künstler kann man eben darin, dass man als Künstler versucht, stetig in seiner eigenen Produktion seinen Job als Künstler für die Gesellschaft aufzugeben, sowohl allerdings eine progressive Position markieren.
Ja, aber das ist
und das genau unterscheidet das ja den Bullen von dem
genau, Künstler. Aber da wäre die Frage, was das bedeutet. Also so habe ich auch die Frage verstanden. Also was heißt das, also nicht ein Polizist, der in seiner Arbeit als Polizist seine Arbeit aufgibt, der wird einfach rausgeschmissen oder weggesperrt oder keine Ahnung. Und das ist auch eigentlich egal.
Ja. Ja?
So, aber genau dieser Mechanismus funktioniert ja nun schon ungefähr ein gutes Jahrhundert in der Kunst. Also dass Künstler auftreten und sagen, eigentlich ist meine Stellung im Verhältnis zur Gesellschaft sehr problematisch und die thematisiere ich jetzt. Und genau diese Thematisierung ist das, was ich als Künstler mache.
Ja, wenn es eine bloße Selbstthematisierung bleibt, bleibt sie auch reaktionär. Also dann kann man ins Theater gehen und sich angucken, wie die bürgerliche Gesellschaft sich selbst kritisiert und René Polisch feiern. Aber, also so, das ist ja ein Unterschied, ob man, das weiß ich nicht, wenn man Beispiele für sowas sucht, kann man, es ist immer einfach, Alice Kreischer und Andreas Siegmann an solchen Stellen anzufügen, die sowohl eine politische als auch eine künstlerische Praxis haben und die eine stetig in die andere versuchen zu überführen. Natürlich gibt es dafür Beispiele, nur ich würde behaupten, dass es halt nicht nur darum geht, ob Künstler selber politisch aktiv sind und Künstlerinnen und Künstler sich organisieren innerhalb und außerhalb ihrer eigenen Produktion, sondern eben auch darum, sich sowas wie, deswegen kam ich auf Tillmanns, sich sowas wie Wolfgang Tillmanns hübsche jugendkulturelle Fotografien hübscher Menschen anzugucken und zu sagen, okay, was ist denn die gesellschaftliche Signifikanz daran, dass so jemand wie Tillmanns so eine Stellung hat, wie der die heute hat? Also inwiefern macht Tillmanns richtige Bilder der falschen Welt und inwiefern ist es dadurch interessant, was er macht, obwohl er selber am Rande der Belanglosigkeit steht? Hat es eigentlich irgendeine Form von Unterhaltungswert, dass wir uns hier vorne so weiter streiten? Oder?
Nur eine historische Zwischenfrage. Der zitierte Realismus in den 20er, 30er und 40er Jahren, wenn man es mal von den Epigonen später absieht, hat ja eine unheimliche und dämonische Konvergenz. Also zwischen dem Realismus im Stalinismus, im Faschismus und auch in den USA, zur Zeit eben des New Deal, das haben Sie ja erwähnt, war diese Kunst, Diego Rivera, war diese Kunst ja alimentiert. Also das war keine Gegenkunst gegen die bürgerliche Gesellschaft, sondern das war ja eine Kunst, die von den jeweiligen politischen Bewegungen, also den Stalinisten, auch den Nazis, genauso in Architektur ist es faszinierend, also traurig faszinierend zu sehen, wie ähnlich der sozialistische Realismus, den die Sowjets dann und auch die DDR hier noch, man braucht nur nach Buchenwald zu gehen, diese Architektur hat sogar die Bausteine der Nazis, die übrig geblieben sind, verwendet. Also, und diese Leute, die das gemacht haben, waren aber in all diesen drei genannten Beispielen ja alimentierte Regimekünstler, die traten also, die waren keine armen Leute, sondern die hatten ihre offizielle Funktion und wurden dafür auch bezahlt. Wie sehen Sie diese fürchterliche Situation des Realismus dann an?
Ich würde sagen, da gibt es einen großen, darf ich kurz, weil ich mir das WPA schon am Herzen liegt. Also so, ich würde sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen den drei genannten. Also erstmal der sozialistische Realismus in Russland oder in den an Russland angeschlossenen Staaten dann, hat ja schon so eine ganze Ecke von Phasen hinter sich gebracht. Also einfach, weil es Realismus ja in Russland auch schon im 19. Jahrhundert gab, und zwar als Haus- und Hofkunst auch der Nawrotniki, also der Vorgänger der bolschewistischen Bewegung, also ursprünglich eine durchaus revolutionäre Qualität auch für die Bewegung hatte, dann aber von Lenin um 1922 gegen die Konstruktivisten politisch ins Spiel gebracht wurde, um eben die politische Macht der Konstruktivisten gegen die Partei wegzuschubsen. Dadurch hatte der Realismus dann in Russland eine politisch reaktionäre Funktion, obwohl das nicht notwendig für die realistische Kunst in dem Zusammenhang gilt. Und das würde ich auch noch für stalinistischen Realismus behaupten, dass es da durchaus Unterschiede gibt, dass die Art, wie Realismus in der stalinischen Kulturpolitik gegen alles andere, was, und alles andere hieß dann ja immer Formalismus, ins Spiel gebracht wurde, ist politisch eine Funktion, die artverwandt ist dem, wie der Nationalsozialismus versucht hat, Kunstbetrachtungen durchzusetzen. Aber selbst das hat ja noch einen Unterschied, weil das, was im, als nationalsozialistische Kunst durchging, ja auch mit dem sozialistischen Realismus unter Stalin nur eine formale Ähnlichkeit hat, aber keine, noch nicht mal notwendig eine in der gesellschaftlichen Funktion, obwohl ich da schon klar sagen würde, ja, da gibt es irgendwie eine autoritäre Struktur, die sich ähnelt. Was ganz anderes finde ich allerdings, die Alimentierung im Zusammenhang mit dem New Deal, weil die WPA, wie hieß es, Worker, ich kriege die Abkürzung nicht mehr hin. Also es gab auf jeden Fall, es gab eine staatliche Stelle, die eine Künstlerförderung zu Zeiten des New Deals in den USA auf die Wege gebracht hat, die für die es kein weiteres Beispiel gibt in der Geschichte der Künstlerförderung. Und zwar deswegen, weil um als Künstler vom Staat damals gefördert zu werden, musste man einfach nachweisen, dass man Künstler ist. Also man musste beweisen, dass man echt Künstler, also arbeitet als Künstler. Und dann hat man jenseits der vom Staat nämlich der nicht ermessenen Qualität der Arbeit, Geld bekommen. Und das nicht notwendig als Auftragsarbeit, sondern man hat sowas wie eine Grundrente bekommen, ja, ja, dafür, dass man als Künstler arbeiten konnte. Da hingen auch viele staatliche Aufträge dann teilweise dran, aber das war erstmal einfach nur so, oh, du bist Künstler, hier ist Geld. Wo ich sagen will, das ist erstmal eine andere, daraus ist dann auch ein Realismus gekommen, sowas wie Stuart Davies, aber das hat einen ganz anderen künstlerischen Hintergrund, würde ich sagen.
Und würdest du auch Gio Rivera damit reinnehmen? Weil das würde ich schon sagen, das funktioniert doch nochmal völlig anders. Also sowohl von dem, was da in der Malerei passiert, anders als das, was...
Muralism.
Ja.
Na, Muralism und also so in der genannten Alimentierung nach dem New Deal, also sowas wie Stuart Davis oder auch so frühe Sachen von Philipp Gaston haben ja auch genau diese Murals. Also das ist ja nochmal eine eigene Tradition dieser Wandmalereien, ja, zu der die Rivera auch gehört.
Die Detroit, also, hauptsächlich.
Genau. Den Bogen zurück schaffe ich jetzt aber auch nicht mehr. Aber da
ja, also ich wollte nochmal zu dieser Streichfrage zu bekommen, als man die... Also die Kunst und wie man Kritik am Kunstmarkt üben kann oder eben die Kunst an sich überhaupt in dem Sinne überholt ist, hat sich mir dann die Frage gestellt, also man muss sich ja dann als Künstler immer erstmal entscheiden, kritisiere ich den Kunstmarkt, beziehe ich als Künstler Stellung gegen den Kunstmarkt und setze mich dann wieder dem Vorwurf der Kunstimmanenz aus, also oder betrachte ich allgemein ökonomische oder allgemein soziale Bewegungen, Strömungen und Strukturen und kommentiere oder argumentiere mit meinen künstlerischen Mitteln und begebe mich dann wieder in das Problem, das du skizziert hast, dass ich das Politische zwar in die Kunst hole, aber sie eben dann, und dann eben das Politische aber auch wieder nur exponiere, aber eben keinen Punkt gesetzt habe oder nichts zum Ausdruck gebracht habe, was jetzt irgendwie weiter in Bewegung wieder einfließen könnte. Und das sind erstmal zwei grundlegend verschiedene Positionen, die ich beziehen kann. Mhm. Und wie könnte man die beiden vereinen und inwieweit ist es dann nicht wieder das, was dann eben du wiederum gesagt hattest, was dann die Aufhebung der Kunst mit sich bringt, indem ich sage, okay, also die, aus dem Ökonomischen heraus, also marxistisch wurde eben das alles schon kritisiert, es wurde soziologisch kritisiert, es wurde Systemtheorie betrieben und so weiter und so fort. Und inwieweit löst sich dann die Kunst nicht eben auch in genau diese ganzen Bereiche auf, wenn ich die Kritik eben in diesem Maße und so größerartig betreibe? Beziehungsweise ist dann eben nicht Kunst auch ein Beruf wie Bäcker und Bulle?
Naja, also sagen wir mal so, also Bäcker und sagen wir dann doch lieber Polizist, ja, das sind ja schon Berufe, die haben eine ganz klare gesellschaftliche Funktion und das gilt für einen Bäcker genauso wie für einen Polizisten. Wenn die nicht funktionieren als Bäcker und Polizisten, dann sind sie keine mehr. Und das funktioniert aber für die Kunst anders. Da sind andere Spielräume. Also im Prinzip genau das, was du eben mit dieser amerikanischen Kunstförderung meintest, das ist ja das Interessante, als würde es eben sowas auch in Bezug auf Bäcker geben, dass man sagt, du hast hier deine Backstube und mich interessiert erstmal nicht, was da für Brötchen rauskommen, aber ich unterstütze dich schon mal als Bäcker. Und das ist, glaube ich, entscheidend im Hinblick auf folgenden Punkt. Es geht ja jetzt nicht darum, objektiv festzulegen, was macht die künstlerische Arbeit als künstlerische Arbeit wertvoll, sondern festzulegen, wie ist hier eine Verbindung zur Gesellschaft vorhanden, die so etwas wie künstlerische Produktion als ja, letztendlich auch weiß ich nicht, Form der politischen Auseinandersetzung oder der gesellschaftlichen Kritik rechtfertigt. Also das heißt, A, erstmal, wenn Menschen sich entscheiden, Künstler zu werden und damit auch im kapitalistischen Arbeitsalltag entfliehen, dann ist das ihr gutes Recht und wenn die das irgendwie schaffen, damit durchzukommen, ist das auch wunderbar. Unabhängig davon, was die da machen oder nicht, würde ich sagen. Die sollen dann nur nicht verlangen, dass man das dann auch gut findet, was sie machen, aber erstmal ist es halt ganz schön. Und dann haben sie es halt irgendwie geschafft, sich so ihre kleine Oase da zu basteln. Problematisch wird es immer dann, wenn die dann damit auftreten und sagen, genau das ist aber jetzt auch, was weiß ich, irgendwie die Vorstufe zum sozialistischen Gemeinwesen oder sonst irgendwas, ist es nicht. Das will auf den zweiten Punkt B hinaus, nämlich worüber wir gesprochen haben, beziehungsweise diese ganze Debatte hat ja damit zu tun, in einer Zeit sich zu bewegen, in der es gesellschaftliche revolutionäre Bewegung gibt. Und die gibt es nicht. Also zumindest nicht in der Form, dass man sagen kann, in irgendeiner Weise, sei es auch falsch, könnte sich jetzt Kunst offensiv andocken an solche Bewegungen. Ja, also das passiert vielleicht partiell oder das müsste man im Einzelfall, keine Ahnung, Richtung Genua oder sonst wohin diskutieren oder was, glaube ich, eher müßig ist, weil das einen ganz anderen Charakter hat als eben diese Situation, die man weltpolitisch hatte von den vielleicht 1860er Jahren bis in die 1960er Jahre.
Aber das würde ja jetzt sozusagen die Realismusdiskussion, über die wir geredet haben, eher mit der Gegenwart verbinden. Also weil, wenn man sich anguckt, die Expressionismusdebatte fand zu einem Zeitpunkt politischer Verzweiflung statt. Nicht zu einem Zeitpunkt revolutionärer Bewegung, sondern danach. Courbets Realismus fand statt nach der für ihn bürgerlichen Revolution, lange vor der Kommune. Während der Kommune 71 hat er aufgehört, Kunst zu machen, weil die Realität real wurde. Weil es eben keinen Realismus brauchte. Sondern Realismus gibt es in der Kunst immer, wenn es an Realität mangelt. Und an Realität mangeln tut es in der Gegenwart. Ich glaube,
na gut, aber dann könnte man aber als dritte Stufe dazu nehmen, genau nochmal mit Blick auf Pop Art, dass diese Form des Realismus sozusagen die bereitwillige Integration der Kunst in die Realität ist. Also eben nicht. Also das heißt, die Kunst macht sich selber zum Bestandteil der Wirklichkeit, die sie zu ihrem Gegenstand hat.
Genau, ja? Also das wäre der Ausgangspunkt von so Leuten wie Allison und Peter Smithson, die dann sagen, wir müssen mit der Realität, wie die das dann nennen, as found umgehen.
Genau.
Also man kann
jetzt
nur das revolutionieren,
Werbung,
was hier
das,
ist.
Genau.
Aber ist das nicht eine Unterordnung schon fast?
Also unter die Realität.
Smithson waren die Architekten, ne?
Also ich würde sagen, das ist eine durchaus schwierige Position, die da einnehmen, aber gleichzeitig ist es, würde ich sagen, dass es gerade in den Filmen, also so unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, in einem Moment, wo man wirklich in Trümmern steht, ganz wörtlich in London, dass es eine durchaus progressive Position ist, zu sagen, unsere einzige mögliche Utopie besteht darin, das, was der Krieg war, sichtbar sein zu lassen und deswegen mit dem, was wir vorfinden, wie vorgefunden umzugehen. Und nur daraus können wir konstruieren, denn wir können uns keine Utopien mehr leisten. Also so.
Und das ist aber interessant, weil das genau nochmal differenziert, wie es weitergeht oder wie man das weiterzeichnen könnte mit dem Konflikt zwischen Realismus und Expressionismus in folgender Hinsicht. Nämlich, wenn ich sage, also jetzt nochmal so Lukács-mäßig oder in Verteidigung des Realismus, ich muss darstellen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, dann ist ja die Idee dahinter, dass das beides ist, nämlich sowohl Kritik dieser Realität als auch Entwurf einer Gegengesellschaft in der Kunst. Und da kann man ja sagen, genau das ist weggebrochen, letztendlich auch aus der Erfahrung des Stalinismus. Ja? Also ich kann vielleicht mit so brachial sozialistischen Realismus darstellen, wie schlimm alles ist oder so, aber selbst das, glaube ich, geht nicht. Mhm. Jedenfalls diese Drehung, die denn da drin steckt, dass die Kritik selber zum Bild der Emanzipation wird. Das ist ja genau der falsche Gedanke, der sich im Übrigen auch immer wieder wiederholt, auch in den linken Bewegungen, wie wir sie bis heute haben. Ja, also was weiß ich, Mystifikation, die es in den Autonomen gegeben hat, zu sagen, der Steinwurf ist bereits die neue Gesellschaft.
Also ja, oder eben das Problem von politischer Kunst, also so mit übelstem Beispiel immer Oliver Ressler, wo man einfach abfilmt, was es an politischer Bewegung gibt und das dann als politische Kunst darstellt, obwohl damit politisch überhaupt noch nichts gewonnen ist, außer dass man gerade was zu Grabe trägt, was bis eben noch in Bewegung war.
Und da kommt aber der gute Ernst Bloch wieder ins Spiel, weil das, was er verteidigt, nochmal Stichwort subjektiver Faktor, ist ja schon etwas, was er nennt, eine Ästhetik des Vorscheins. Also das heißt, es geht eben, und die Kunst, die Bloch so dann als Beispiel nennt, ist im seltensten Fall Kunst, die sich so explizit kritisch mit Misslagen auseinandersetzt. Mhm. Und ihm geht es ja wirklich darum, also bis hin zur sozusagen Märchenforschung, in selbst im Kitsch noch rumzusuchen, um da Vorschein der Utopie rauszulesen. Und deswegen wäre ja, ich komme nochmal drauf, weil eben diese, ich habe es ja selber reingebracht, mit den Situationisten wären auch falsch, eben mit dieser Abschaffung der Kunst, genau das wäre die Gegenposition, die es ja auch zeitgleich gab. Nicht? Also Bloch stirbt Ende der 70er Jahre und eine andere Position, die das ähnlich sieht, ist die von Herbert Marcuse. Beide sagen ganz explizit, nicht Kunst abschaffen. Die Kunst muss weiter bestehen bleiben, gerade weil sie dieses utopische Potenzial hat, weil die Kunst in der bestehenden Gesellschaft das einzige Terrain ist, in dem es, wenn überhaupt, sowas sich realisieren kann, wie eine ästhetische Dimension oder wie Marcuse es nennt, eine neue Sensibilität oder eben Bloch mit der konkreten Utopie und dergleichen.
Aber das würde ich sagen, um dann nochmal zurückzukommen auf deine Frage, das ist ein bürgerlicher Idealismus, der den Künstlern einen Eskapismus zuschreibt, dem der Rest der Welt nicht vorbehalten ist und der einfach davon ausgeht, dass man sich die Utopie ja malen kann, wenn sie in der Realität schon nicht existiert. Also die eine Verantwortung auf das Künstlersubjekt überträgt, die immer noch ausgeht von einem Genius, von einem heroischen Meister und von allem anderen, was man nicht will. Und wo demgegenüber eine politische, künstlerische Haltung ja eher die wäre, die sowohl eine politische Haltung in der eigenen Produktionspraxis als auch in der eigenen Bildpraxis ist. Wir haben mal von, und davon handelt ja zum Beispiel Rosa Perutz, die Gruppe, die Lukas am Anfang erwähnte, zu der wir auch so gehören, wo es eben um eine künstlerische Selbstorganisierung geht. Und mit denen hatten wir mal eine Veranstaltung in Frankfurt für die Antifa und hinterher kam einer von der Antifa zu uns hin und sagte wo ich finde, dass es einfach das Ganze so ganz, ganz gut zusammenfasst, weil er meinte, oh, ich habe jetzt verstanden, was das Problem mit der Kunst ist, weil ich würde ja auch nicht zu einem Arbeiter gehen und sagen, jetzt musst du das revolutionäre Produkt produzieren, das ist deine Verantwortung, mach es. Und genau das gilt ja auch in Bezug auf Künstler. Also die Verantwortung, sich politisch zu verhalten, obliegt jedem, egal ob Künstlerin oder nicht. Aber man kann nicht sagen, dass Künstler in ihrer Produktion jetzt das richtige Objekt hervorbringen müssen.
Also wahrscheinlich geht es immer so weiter jetzt in den nächsten 30 Stunden.
Ja,
aber ganz kurz
mal Licht ausmachen.
Aber diese Differenz verstehe ich nicht, nämlich die Differenz, die doch sein müsste zwischen dem Künstler oder der Künstlerin und der Kunst. Also zu sagen, dass die Kunst nicht aufgehoben werden kann, weil sie das einzige Feld ist, in dem es sowas gibt wie, was weiß ich, jetzt ästhetische Dimension oder emanzipatorische, utopische Entwürfe und dergleichen, verlangt doch nicht, dass ich einen Künstler habe, der qua gesellschaftlicher Arbeitsteilung als Künstler abgestellt ist und dann eben tatsächlich in bestimmten ökonomischen Verhältnissen sich bewegt.
Aber man hat diese Arbeitsteilung und genau die führt dazu, dass die Annahme, dass die Kunst das Feld wäre, in dem das passiert, nicht richtig ist. Sondern nach der Ökonomisierung der allgemeinen Kultur mit dem Zweiten Weltkrieg sich verstreut über alle möglichen gesellschaftlichen Felder und nicht einfach nur epigonal in der Kunst passiert.
Aber warum schafft man denn nicht erst die Künstler ab, bevor man die Kunst abschafft?
Naja, das ist das allgemeine Problem der Arbeitsteilung. Da könnte man noch ein paar mehr Leute abschaffen. Kunsthistoriker, Philosophen, up for grabs.
Kann ich mal zwischenfragen? Ich habe das mit dem Loch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Also du sagst jetzt, Rogal, naja, das mit der Kunst ist halt auch eine andere Sache als mit den Künstlern, aber in dem, was du jetzt gesagt hast, wird darin Kunst nicht auch eigentlich total beliebig dann? Also wenn du sowas sagst wie, naja, das ist halt so ein Feld, in dem ist immer der Vorschein, deshalb muss man das Feld behalten, dann ist doch auch scheißegal, was da drin zum Beispiel passiert, oder nicht? Also so hört sich das jetzt, also ich weiß nicht, ob der Bloch das so gemeint hat, aber so hört sich das jetzt die ganze Zeit an. So, wir müssen so ein Feld des subjektiven Faktors erhalten. So, das hört sich dann nach, naja, das ist Ideologieproduktion.
Ja, aber nicht, denn eben nicht so, also eben nicht im Sinne der Beliebigkeit. Also eben nicht in dem Sinne, hier ist das Museum, hier ist die Kunst drin und wenn ich dieses Museum betrete, ist alles, was da drin ist, schon mal großer Vorschein der Utopie, sondern also genau das bliebe ja dann zum Beispiel auch Aufgabe der weiteren Beschäftigung mit Kunst, das entsprechend zu lesen und selber das auch zum Beispiel zum Bestandteil der Konstruktion von Realität zu machen. Also in so einem Zweischritt mindestens, dass nicht nur die Wirklichkeit nicht unmittelbar da ist und Kunst sie einfach abbildet, sondern auch, nächster Schritt, dass die Kunst nicht einfach da ist, sondern auch die noch eine Form von Konstruktion braucht.
Und damit wäre es ja dann nicht nur in den Kunstwerken, weil dann wäre es wirklich beliebig, sondern in allem. Also so in jedem Moment von Design, von Architektur, von allem. Also so diese Möglichkeit der Expression kann ja aus allem hervorbrechen. Also es ist ja eine Aufforderung dazu, das, was sich, wie Bloch das dann nennt, als Biedermeier verfestigt hat, aufzubrechen und daraus die noch nicht erschöpften Potenziale zu konstruieren. Und das hat zwar eine Beliebigkeit, aber ja eine positive.
Also das ist auch praktisch gemeint wahrscheinlich, ne? Also nicht sozusagen nur theoretisch die Potenziale zu konstruieren oder zu rekonstruieren, sondern die dann auch wiederum produktiv zu machen.
Ist das nicht auch eine Frage, ob nicht jede, also der Ästhetikbegriff, der ja heute sehr, sehr kritisch diskutiert wird, nicht? Dieser Begriff eigentlich auch ein formalistischer Ansatz als solcher ist, wenn man das, ja, ich glaube schon, dass Sie dem zustimmen, aber wenn man das jetzt so sagt, dann kommt man nämlich an den Punkt, wo man sagen muss, ja, was ist dann überhaupt noch die Definition von Kunst, wenn man Ästhetik nicht mehr als ein legitimes Mittel des formalen Ausdrucks sieht. Da kommt man dann zu... ja, in der Fotografie zum Beispiel zu Polaroid-Bildern, nicht? Also zu bewusst unscharfen und also vollkommen von der formalen Qualität, ja, muss man sagen, eben in minderwertigen Bildern, die aber trotzdem seriell zum Beispiel einen gesellschaftlichen Ausdruck bilden. Ne? Ist das so die neue Ästhetik? Oder,
ja? Na, da wäre eher die Frage ja auch, ob sowas wie so eine Disziplin wie Ästhetik überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat. Ja, also in der
Hochschule schon.
Ja, also in der Hochschule schon. Also immer alles im Rahmen der Arbeitsteilung gerne. Aber, aber da gibt es ja zum Beispiel so aus den, so wiederum auch aus den frühen 70ern, also ja auch schon ein bisschen länger her, aber so ganz schöne Aufsätze von solchen Leuten wie Otto Karl Werkmeister oder Nikos Hadzinikolaou, also schon so sehr orthodoxen Kunsthistorikern, die aber ja schon sehr gegen Ästhetik als Fach überhaupt argumentiert haben. Also gesagt haben, diejenigen, die Ästhetik betreiben, müssten sich genau darüber klar werden, was das aus der Perspektive der künstlerischen Produktion bedeutet und inwiefern sich sozusagen das verschränken lässt. Also wie sozusagen das Qualitätsurteil über Kunst heute kein philosophisches mehr sein kann, weil der Philosophie der Platz nicht mehr zusteht, den sie mit der Ästhetik eben in so einem adornischen Sinne beansprucht hat, sondern inwiefern das, und dann wieder mit so jemandem wie den Smithsons zum Beispiel argumentiert, heute von einer ganz anderen Perspektive aus zu betrachten wäre, nämlich eben als Frage von der ästhetischen Praxis, die weit über die Kunst hinausgeht, als Feld.